Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein herzlicher Willkommensgruß an alle, die sich zu diesem Gottesdienst jetzt eingefunden haben. Hier vorne am Altar steht nicht Pfarrer Eisler, wie Sie das erwartet haben. Pfarrer Eisler lässt Sie schön grüßen. Wegen einer Erkrankung lässt er sich heute Morgen vertreten durch seinen Sohnemann. Mein Name ist Tobias Eisler. Ich bin zurzeit Vikar in Berglen bei Winnenden. Ich darf Ihnen gleich sagen, Bibelstunde am Dienstag und Gottesdienst am nächsten Sonntag wird von ihm wieder gehalten werden. Viel wichtiger als menschliche Grüße ist Gottes Gruß an uns. Im Wochenspruch heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir beten und sprechen im Wechsel Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Herr, weise mir deinen Weg. Lasst uns beten. Herr, wir kommen heute zu dir mit dem, was uns freut, mit dem, was uns Angst macht, mit unseren Sorgen und mit unserem Dank, auch mit dem Dunkel, das in uns ist. Wir bitten dich, komme du heute zu uns mit deinem stärkenden und helfenden Wort. Öffne die Tür unseres Herzens, damit dieser Gottesdienst hineinwirke in unser Leben, in unseren Werktag, in unsere Familien, in unsere Gemeinde, in unsere Welt. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wir hören die Schriftlesung aus dem Buch der Offenbarung, dort im ersten Kapitel. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Wir singen vom Lied 46, Herr Christ, der einig Gottes Sohn. Lied 46, Strophen 1 bis 4. In Jesu Namen. Amen. Ich darf Sie um Verständnis bitten, dass wir nicht auf den Predigttext dieses Sonntags hören, sondern auf den Predigttext, der zum letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest gehört. Johannesevangelium, Kapitel 12, dort die Verse 34 bis 36. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Amen. Liebe Gemeinde, man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben, den neuesten Zeichentrickfilm aus Amerika. Aber es sind beeindruckend farbige Kinobilder, die die Story vom König der Löwen erzählen. Am Anfang dieses Films geht die Sonne auf. Sie beleuchtet eine prächtige afrikanische Savannenlandschaft. Elefanten, Gazellen, Giraffen, Zebras, Flamingos marschieren, trotten, hüpfen, flattern über die Szene und bevölkern diesen Landstrich. Es ist ein Ort, an dem sich's gut leben lässt, weil ein guter Löwenkönig regiert. Der Löwennachwuchs ist auch schon da, sodass eine rosige Zukunft gesichert scheint. Aber das Blatt wendet sich. Der gute König wird umgebracht und eine verschlagene Löwengestalt reißt die Regierungsgewalt an sich. Zu Hunderten brechen die Hyänen aus dem benachbarten Land der Schatten hervor und sie setzen die Herrschaft des Bösen durch. Nach kurzer Zeit bietet die Gegend einen erschreckenden Anblick. Die Weiden entvölkert, die Erde verbrannt, die Bäume kahl und der Himmel verdunkelt. Es scheint keine Hoffnung und kein Licht mehr für dieses Land zu geben. Doch da kehrt der Löwenprinz, der rechtmäßige Thronanwärter, aus seinem Exil zurück. Mit einigen Gefährten wagt er den Kampf gegen diesen finsteren Diktator. Nach Kampfszenen, die voller Gewalt, Leidenschaft und Feuer sind, trägt der Thronerbe den Sieg davon. Bald kann er stolz auf ein Reich blicken, in dem es wieder grünt und blüht und vor Leben wimmelt. Klar, kein Walt Disney ohne Happy End. Damals in Jerusalem drängten sich die Leute nicht vor den Kinokassen, um für sich und die lieben Kleinen noch eine Eintrittskarte zu ergattern. Nein, es war das Stadttor, zu dem die Menschen strömten und wo man sich gegenseitig auf die Zehenspitzen trat. Hier vor historischer Kulisse gab es eine Live-Vorstellung, die sich keiner entgehen lassen wollte. Der Hauptdarsteller mit dem bekannten Gesicht ritt auf einem Esel. Die Nebenrollen waren mit Fischern und anderen galiläischen Provinzlern besetzt. Und die Statisten beiderseits der Straße sorgten mit ihren Palmwedeln für Stimmung. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel, der König der Juden. Das war damals der Hit des Tages, das Highlight auf dem Passafest. Die Leute erblickten in dem Mann von Nazareth mehr als einen Leinwandhelden. Sie wollten ihn als Volkshelden auf dem Thron Davids sehen. Sie erwarteten von ihm die politische Wende im römischen Polizeistaat. Sie hofften auf jene goldenen Zeiten, von denen die Propheten so vollmundig geredet hatten. Doch Jesus tritt während der Festtage vor die Menge hin und stoppt alle diese vorstellen Heilserwartungen. Seine Herrschaft kommt nicht so rasch wie das Happy End im Kinofilm. Sein Königtum ist anders. Anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Unsere Vorstellungen werden schnell zu Bedingungen, die wir an ihn stellen. Er soll König sein, wenn er die Kriege und die Krisenherde aus der Welt schafft. Er hat unsere Unterstützung, wenn er uns alle Schmerzhafte und alles Leidvolle vom Halse schafft. Er ist unser Mann, wenn er uns das Paradies auf Erden schafft, und zwar möglichst bald. Doch Jesus muss solche Bedingungen zurückweisen. Er ist nicht der Weihnachtsmann, der auf unser Kommando seine Wundertüte ausschüttet. Er ist der König. Seine Regierungspläne führen gewiss zu einem guten Ziel, aber auf eine Art und Weise, die von uns nicht ohne weiteres einsehbar ist. Er führt seine Herrschaft herauf, aber nicht so offenkundig, so direkt wie ein populärer Politiker. Sein Königtum passt nicht in unsere Denkraster. Sein Königtum ist nicht von dieser Welt. Bei seinem letzten öffentlichen Auftreten in Jerusalem werden drei Kennzeichen des Königtums Jesu deutlich. Erstes Kennzeichen, der Königsruf. Bei jenem erwähnten Zeichentrickfilm ist es nicht so, dass der junge König der Löwen mit einem triumphalen Gebrüll in sein Land einzieht. Nein, die Verwüstung und die Finsternis lassen ihn verstummen. Er schart seine Gefährten um sich und zieht vorwärts, um dem Übel auf den Grund zu gehen. Auch Jesus in Jerusalem sieht noch keinen Anlass für ein allgemeines Triumphgeschrei. Denn mit seinen Augen erschaut er eine tiefe Dunkelheit, die auf dem Volk lastet. In diese Dunkelheit hinein sendet er seinen königlichen Ruf. Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Jeder Zuhörer wird hier eingeladen, sich Jesus zuzuwenden und zu seinem Gefährten, zu seinem Gefolgsmann zu werden. Und das ist wie ein Schritt aus der Dunkelheit ins Licht. Schon damals muss diese Ausrufung als ungeheuer anstößig empfunden worden sein. Denn Jesus gibt dem Volk zu verstehen, ihr lebt alle im Zwielicht. Schatten und Finsternisse haben euch umstellt. Dabei gab es in Jerusalem doch berühmte Rabbis, Leuchten ihres Fachs, die lehrten, dass die Tora ein helles Licht sei. In Jerusalem gab es doch den Tempel mit dem siebenarmigen Leuchter. Eine Stätte brennenden Glaubens, der in alle Welt hinausleuchtete. Israel, das Licht der Völker, soll jetzt als Volk, das im Finstern wandelt, gelten. Aber Jesus bleibt dabei. Er ist nicht irgendein erleuchteter Rabbi. Er ist das Licht. Wo er mit seiner Weisheit nicht regieren darf, da versinkt alles im Dunkeln. Aber wo er gegenwärtig ist, da zerreißt die Nacht, da ist Licht und Leben. Der königliche Ruf Jesu schallt durch die Zeiten. Auch am Ende des 20. Jahrhunderts klingt er immer noch sehr herzlich, sehr dringlich. Ihr Konfirmanden, ihr Jugendkreisler, ihr Kirchgänger, ihr Senioren, tretet ans Licht, wandelt im Licht. So haben wir das denn nötig? Bei uns ist es doch hell. Da ist zum Beispiel das Licht unseres gesunden Menschenverstandes, das uns überall voranleuchtet. Da ist das Licht unserer menschenfreundlichen Gesinnung, die kein Mensch übersehen kann. Da ist das Licht der Wissenschaft und des Fortschritts, durch das wir vieles klarer erkennen und auch besser machen können als Generationen vor uns. Alle diese menschlichen Lichter haben ihre Würde und ihren Nutzen. aber wir dürfen sie nicht überschätzen. Es ist wie bei einer nächtlichen Stadt, in der die Neonleuchten und die Halogenscheinwerfer für Helligkeit sorgen. Wenn die Sonne aufgeht, dann müssen diese künstlichen Lichtspender verblassen. Nichts auf dieser Welt ist so hell, dass es im Sonnenglanz des Christuslichtes nicht zum bloßen Schatten verblassen müsste. Jesus will uns aufgehen, sodass wir unsere Lebenstage nicht mehr in beklemmender Umnachtung verbringen müssen. Und wenn die dunklen Sorgen wieder aufziehen, dann darf ich heraustreten ans Licht, im Gebet sein leuchtendes Antlitz über mir erfahren. Wenn ich entdecke, wie mich die Sünde in einen dunklen Sumpf zieht, dann fasse ich den Arm des Königs, der mich auf festen Boden stellt. Wenn ich mit meinen Enttäuschungen nicht mehr fertig werde, dann sollte ich entschlossen handeln, hin zum König, der es Licht macht. Ein alter Spruch sagt es doch so: Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ein zweites Kennzeichen des Königtums Jesu: der Königsweg. Jedem, der dieses moderne Kinomärchen verfolgt, leuchtet es ein. Der junge Löwenkönig kann seine rechtmäßige Thronfolge nicht ohne weiteres antreten. Denn der finstere Löwe sitzt mit seinem Hyänenregime fest im Sattel. Er wird die Herrschaft nicht freiwillig abtreten. Also bleibt nur der Kampf. Zunächst scheint der König der Löwen zu unterliegen, aber dann schafft er das beinahe Unmögliche. Er siegt. So möchten die Jerusalemer Leute Jesus gerne sehen. Als strahlenden Siegertypen, dem kein Gegner etwas anhaben kann. Als Held, mit dessen Beistand man immer auf der Siegerstraße ist. Es ist für sie völlig unverständlich, dass Jesus von einem Weg spricht, den er alleine gehen muss. Von einem Kampf, der erst noch bevorsteht. Von einer Erhöhung, die es ihm ermöglichen wird, seinen Thron einzunehmen. Alles, was nicht unmittelbar zu Glück, Triumph und Wohlstand führt, halten die Leute für einen Umweg. Aber es ist kein Umweg, es ist der Königsweg. Er ist unumgänglich. Solange der Fürst dieser Welt fest im Sattel sitzt, gibt es keinen dauerhaften Frieden und kein Leben ohne Schatten. Jesus lässt sich auf den Kampf mit ihm ein. Er bekommt die geballte Macht der Finsternis zu spüren. Als die Sonne über dem Folterbalken von Golgatha ihren Schein verliert, da sieht es so aus, als sei der Kampf verloren. Aber in Wirklichkeit ist es die Stunde des Siegers. Mit einer Dornenkrone auf dem Haupt stirbt der König der Juden und er siegt. Der da meterhoch am Kreuz hängt, der hat den haushohen Sieg davongetragen über den Tod, den letzten Trumpf des Teufels. Der Weg nach oben ist frei. Jesus geht den Königsweg zu Ende und setzt sich auf den Thron zu Rechten des Vaters. Sind unsere Erwartungen nicht sehr ähnlich wie die der Jerusalemer Festbesucher? Wir möchten Jesus als Siegertypen sehen, der uns vor jeder Niederlage bewahrt. Wir können ihn brauchen als Garant unseres Erfolgs. Wir fühlen uns ihm verbunden, solange der Lebensweg glatt und angenehm verläuft. Doch das Reich Gottes geht in unseren irdischen Dimensionen nicht auf. Es ist von himmlischer Dimension. Es hat nur einen Zugang, und das ist der Königsweg. Ein Weg, der nach oben führt und der deshalb nicht glatt und leicht ist, sondern rau und anstrengend. Das weiß jeder Bergwanderer. Der Weg nach oben ist auf das Kreuz ausgerichtet. und er geht ins Kreuz. Der Weg nach oben kann sogar durch tiefe Dunkelheiten führen, die für uns unbegreiflich sind. In einer Zeitung schrieb kürzlich der Vater eines 6-jährigen krebskranken Jungen. Er beschreibt die Krankheit seines Sohnes wie einen Gegner, mit dem die ganze Familie ringt. Doch wer ist der Gegner? Nur eine Krankheit? Etwas, das nicht in die heutige Zeit passt? Die geprägt ist von gesunden und starken, von erfolgreichen und wohlhabenden Geschöpfen, die sich in paradiesischen Zuständen wähnen und die eine Gratwanderung vollbringen zwischen den düsteren Abgründen. Soweit dieser Vater. Krankheit, Beschwernisse, Versagen, gehört das nicht zu dem Umweg, der uns um unser Glück bringt? Kein Umweg, sondern der Königsweg. Jesus hat mehr gelitten. Er hat tiefere Abgründe durchwandert. Er lässt keinen Lebenswanderer auch nur einen Schritt alleine gehen. Der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg. Gelobt sei er. Und noch ein drittes Kennzeichen, die Königskinder. Bei dem Kinofilm Der König der Löwen rauscht der gute Ausgang der Geschichte schnell vorbei. Auch die Botschaft Jesu kündigt einen herrlichen Ausgang der Geschichte an. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch ist Zeit des Unterwegsseins, des Hoffens und Wartens. Eine Zeit, die nach dem Willen Jesu nicht ungenutzt verstreichen soll. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Eine Anweisung, die etwas eigenartig Drängendes an sich hat. Für die ersten Hörer in Jerusalem ist alles klar. Sie sollen sich mit Jesus vertraut machen, solange Gelegenheit dazu ist. Und für uns gilt in ähnlicher Weise, wir dürfen die Chance unseres Lebens nicht verspielen. Heute habe ich meine Sinne beieinander. Heute kann ich hören, was dieser König mir zu sagen hat. Welche Hindernisse sich morgen dieser Kontaktaufnahme entgegenstellen, das weiß ich nicht. Glaubt an das Licht. Auf den Sonnenterrassen der Skihotels, bei den Solarien der Schwimmbäder, da sind sie zu finden, die modernen Sonnenanbeter. Jeden wärmenden und heilsamen Strahl lässt man gerne auf die Haut einwirken. Wenn schon Aussehen und Gesundheit so viel ruhige Minuten wert ist, wie viel mehr Zeit müsste es uns wert sein, uns der Höhensonne namens Christus auszusetzen. Dieses Licht wärmt, heilt und verändert. Es bringt Lebensfarbe ins Gesicht, auch dort, wo die Gottesferne schon ihre bleichen Spuren hinterlassen hat. Es bringt Klarheit ins Gewissen, auch wenn es dort schon trübe ausgesehen hat. Jesus macht aus Freunden des Halbdunkels Kinder des Lichts. Nicht, dass man dann mit der eigenen Frömmigkeit glänzen könnte. Nein, alles Licht kommt von ihm. Und wie die Kristallspiegel an den alten Kronleuchtern Licht verbreiten. So spiegeln die Kinder des Lichts den Glanz Jesu wider. Der König und seine Kinder, das ist das Licht der Welt. Das antwortete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Wenn er auch unseren Augen verborgen ist, sein Königsruf, sein Königsweg, seine Königskinder, ja, sein Königsein zu Rechten des Vaters ist uns bekannt gemacht. Eines Tages wird er die Verborgenheit ganz durchstoßen. Wenn er kommt, mit den Wolken des Himmels, in Sturzfluten von Licht. Amen. Jesus Christus, unser König und Herr, wir danken dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um die Herrschaft der Finsternis zu beenden. Du rufst auch uns in dein wunderbares Licht. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung du uns berufen hast, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für die Heiligen ist, wie überschwänglich groß deine Kraft an uns Gläubigen wirkt. Mache uns zu Kindern des Lichts, dass wir prüfen, was dir gefällt, dass wir tun, was dein Reich befördert, dass wir dein Licht weiterspiegeln in unserer Welt. Wir bitten dich für deine Kirche und alle, die in ihr arbeiten, dass sie die Botschaft von deinem Königtum nicht verleugnen, sondern sorgfältig bewahren und allen bekannt machen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Stadt und Land, dass sie die Grenzen menschlicher Möglichkeiten sehen und sich beugen unter deine Macht und Gnade, dass sie kein Unrecht dulden und das Zusammenleben der Menschen ordnen nach deinen Geboten. Wir bitten dich für die Menschen, um die es dunkel geworden ist, die leiden unter Hunger und Krieg, Armut und Heimatlosigkeit, Krankheit und Schmerzen. Sei du ihr Licht und ihr Heil. Lob und Ehre und Dank sei dir, dem König. Denn du regierst und du machst es hell. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir nehmen Platz. Kantorei aus Nürtingen, dass sie uns diesen Gottesdienst mitgestaltet hat. Sie mussten schon wieder auf den Zug. Vielleicht richtet es ihnen dann jemand aus. Beim Opfer denken wir an die evangelische Studienhilfe unserer Landeskirche. Bischof Renz schreibt dazu: Einmal im Jahr erbitten wir ihr Opfer für die evangelische Studienhilfe. Die evangelische Studienhilfe unterstützt bedürftige Theologiestudierende unserer Landeskirche, vor allem solche, die keinen Freiplatz im Tübinger Stift oder keine staatliche Beihilfe erhalten. Unsere Kirche bleibt in Zukunft darauf angewiesen, dass junge Menschen den Pfarrberuf anstreben und sich in einem Studium darauf vorbereiten. Viele davon werden auch weiterhin auf Zuwendungen aus der evangelischen Studienhilfe angewiesen sein. Vielen Dank für Ihr Geben. Am Dienstag um 20 Uhr ist Stunde der Bibel in der Schlosskirche zum Thema Mut für morgen. Wenn einem das Kreuz Jesu zu schaffen macht, wird der Text aus 1. Korinther 2, 1 bis 10 behandelt. Herzliche Einladung dazu. Bibellesungen von Montag bis Samstag um 12.15 Uhr, 12 Minuten Andachten Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr, Stunde der Kirchenmusik am Freitag um 19 Uhr in der Stiftskirche. Nach dem Segen singen wir »Verleih uns Frieden gnädiglich« im Gesangbuch Nummer 139. Und zum Abschluss wollen wir noch einmal Platz nehmen und eine Choralbearbeitung zum Hauptlied hören, »Herr Christ, der einig Gott Sohn« von Johann Pachelbel. Nun geht mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.